Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ihr und Hans-Jürgen Bartsch, wir erinnern uns. Es ist nun 28 Jahre her, seit im November 1989 die Mauer fiel. 5 Tage vorher, am 4. November, gab es auf dem Berliner Alexanderplatz die letzte Großdemonstration, bevor das SED-Regime stürzte. Und auf den Tag genau senden wir heute zunächst einen Vortrag und dann eine Diskussion, die auf dieses Ereignis zurückblicken.
Der Ruf, den Ostberlins Theaterlandschaft hatte, der war ja immens. Berliner Ensemble, Deutsches Theater, Maxim Gorki Theater, Volksbühne.
Die Kunst sollte an und für sich frei sein dürfen. Zu spät.
Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen.
Die Wahrnehmung änderte sich und damit änderte sich auch die Aufführung.
Man weiß wirklich, wo mich jetzt der Schuh drückt. Und ich darf es eigentlich nicht sagen und ich sage es aber trotzdem und ich sage es auf meine Weise. Hier stinkt es, ich hau ab, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich gehe jetzt raus.
Bis zum Schluss blieb jedoch ungewiss, ob die Inszenierung genehmigt wird. Seit 1988 unterlag der Theatertext einem komplizierten Zensurverfahren. Wir kriegen euch schon, das habt ihr nicht umsonst gemacht, ihr Schweine.
Die Demonstration am 4. November 1989 war initiiert worden von Theaterschaffenden in der DDR. Zwar war die Kultur in der DDR nicht frei wie damals im Westen, doch gärte es dort schon lange und der Unmut machte sich hinter, auf und dann auch vor der Bühne immer breiter. Dr. Jutta Braun ist Historikerin am ZZF Potsdam, dem Zentrum für zeithistorische Forschung, das die Veranstaltung auch organisiert hat. Sie spricht nun über von der Bühne auf die Straße, Theater und friedliche Revolution in der DDR.
Am 4. November 1989 fanden auf dem Berliner Alexanderplatz mehrere hunderttausend Menschen zusammen, um ihren Protest gegen das SED-Regime deutlich zu machen. Während jedoch die bewegenden Ansprachen noch vielen in Erinnerung sind, gerät häufig in Vergessenheit, dass dieser Symbol- und Hoffnungstag der friedlichen Revolution auf die Initiative von Theaterkünstlern zurückging, die auch die Organisation dieser bis dahin beispiellosen Veranstaltung übernahmen. An dieses Engagement der Theaterszene in den entscheidenden Tagen des politischen Umbruchs 1989 möchten wir deshalb heute ebenso erinnern wie an die Rolle, die das Theater für die Gesellschaft in der späten DDR spielte. Betritt man die Welt des Theaters der DDR in den 80er Jahren, so findet man eine widersprüchliche Szenerie vor. Einerseits repräsentierten die Theater als staatliche Institutionen einen wichtigen Teil der offiziellen Kulturpolitik der DDR. Gleichzeitig boten aber viele Häuser auch einen Freiraum, in dem Wahrheiten ausgesprochen werden konnten, die ansonsten allenfalls im privaten Umfeld erörtert wurden. Anders als das ideologisch strikt angeleitete Fernsehen der DDR erreichte das Theater zwar erheblich weniger Menschen, eröffnete jedoch gerade deshalb ein Refugium für ästhetisch eigenwillige und zuweilen auch politisch provokante Produktionen. Zur Einstimmung möchte ich Ihnen deshalb gerne heute ein paar ausgewählte Inszenierungen aus den 80er Jahren vorstellen. Dies sind zum einen Klassiker, etwa von Schiller, die in der DDR plötzlich akut an Aktualität gewannen. Das sind zum anderen aber auch Gegenwartsstücke, die Autoren wie Christoph Hein oder Volker Braun im Angesicht der Situation im Lande verfassten. Hierbei kann man auch das Spektrum von Abwehr, Zensur und Repression veranschaulichen, mit dem die SED-Diktatur zuweilen auf unliebsame künstlerische Arbeit reagierte. Ich beginne mit einem Werk von Heiner Müller, Der Bau, 1980 an der Berliner Volksbühne gezeigt. Heiner Müllers Der Bau handelt von den Geschehnissen auf einer Großbaustelle Anfang der 60er Jahre. Der Bau entstand nach Motiven des 1964 erschienenen Romans Spur der Steine von Erik Neutsch. Mit seinen Anspielungen auf den Mauerbau und den Aufstand vom 17. Juni 1953 sorgte das Stück nach seiner Veröffentlichung für heftige Diskussionen. Auf dem 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965 erklärte Erich Honecker, Im Manuskript des Bühnenwerks Der Bau zeigen sich dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen. Nach dieser Kritik war an eine Aufführung für lange Zeit nicht zu denken. Neben dem Theaterstück von Heiner Müller wurde auch der gleichnamige Film mit Manfred Krug in der Hauptrolle nach der Uraufführung im Sommer 66 verboten. Heiner Müller konnte erst Anfang der 80er Jahre den Regisseur Fritz Marquardt davon überzeugen, eine Inszenierung an der Volksbühne zu wagen. Bis zum Schluss blieb jedoch ungewiss, ob die Inszenierung genehmigt wird. Denn einige Sätze waren politisch hochexplosiv. Das gilt vor allem für einen Dialog zwischen dem Bauarbeiter Barker, gespielt von Dieter Montag, und dem Parteisekretär, verkörpert von Michael Gwisdek. Barker schmettert dem Parteisekretär im Angesicht des Mauerbaus die Worte entgegen: Gratulation zum Schutzwall, ihr habt gewonnen. Hätte ich gewusst, dass ich mein eigenes Gefängnis baue hier, jede Wand hätte ich mit Dynamit geladen. In zwei Probeaufführungen hing alles von der Reaktion des Publikums ab. Applaus für Barkers Worte zum Mauerbau hätten das Verbot nach sich ziehen können. Heiner Müller erinnert sich an die entscheidenden Momente. Zitat: Die Leute hatten die Macht des Schweigens erkannt. Sie wussten, sie durften nicht reagieren, sie durften nicht applaudieren. Es herrschte Stille im Zuschauerraum. Das Stück wurde genehmigt. Die Uraufführung am 3. September 1980 wurde zu einem großen Publikumserfolg. Wir machen einen Sprung in das Jahr 1988. Es geht um Die Übergangsgesellschaft von Volker Braun, inszeniert von Thomas Langhoff, DDR-Erstaufführung im März 1988 am Maxim-Gorki-Theater. Übergangsgesellschaft, das wissen Sie, bezeichnete im ideologischen Sprachgebrauch der DDR eigentlich den finalen Übergang vom Sozialismus zum Idealzustand des Kommunismus. Volker Braun dagegen verwies in seinem Werk auf die Brüchigkeit innerhalb der sozialistischen Gesellschaft und die Aushöhlung ihrer Werte. Volker Braun lehnte sich in seinem 1982 verfassten Stück explizit an Tschechows Drei Schwestern an. Eine heruntergekommene Stadtvilla ist Schauplatz einer Familienfeier. Das vergebliche Warten auf eine bessere Zukunft findet nun nicht mehr wie bei Tschechow im zaristischen Russland, sondern mitten im real existierenden Sozialismus statt. Das Stück ist voller direkter Anspielungen auf die bedrückenden Zustände in der DDR. Den Globus, den Irina, eine der Figuren, zum Geburtstag geschenkt bekommt, lehnt sie mit der Begründung ab, dass sie doch nicht reisen könne. Uwe Kokisch als Schriftsteller Anton beschreibt den Lebensalltag in diesem Stück mit den folgenden Sätzen: Wir werden zur dritten Welt, die Pampa im Leunawerk, die Städte sind schon Steppe. Von der Kultur zu schweigen, die wieder bei den Kulthandlungen angekommen ist. Auch hier war nicht klar, ob der Text genehmigt werden würde. Die Uraufführung hatte noch 1987 in Bremen stattfinden müssen. Am Premierenabend lag Spannung in der Luft. Wird es zur Katastrophe kommen, zum stummen oder türenschlagenden Protest, notierte Volker Braun am 30. März 1988 am Tag der Berliner Premiere in sein Arbeitsbuch. Später resümierte er, nur 6 bis 8 Zuschauer hätten den Raum verlassen und am Ende gab es einen Beifall, der eine Demonstration war. Doch trotz erfolgreicher Premiere hat es ein paar unsichtbare Korrekturen und Kompromisse gegeben. So war das zunächst geplante offizielle Plakat des Grafikers Erhard Grüttner nicht genehmigt worden. Sein erster Entwurf zeigt eine brüchige Pyramide, ein grafisches Synonym einer desolaten Gesellschaftsordnung. Das war den Parteiverantwortlichen zu direkt. Das schließlich gewählte Motiv bot offenbar keine Angriffspunkte mehr. Ein weiteres Werk der DDR-Gegenwartsdramatik von höchster Brisanz waren die Ritter der Tafelrunde von Christoph Hein. Hein nutzte die Artus-Sage als Allegorie auf die erstarrte Funktionärskaste der DDR. Die Ritter sind alt geworden, ihre Suche nach dem Gral war vergeblich, Endzeitstimmung liegt über der Artushalle. Das Dresdner Staatsschauspiel wollte die Uraufführung wagen, doch für viele SED-Funktionäre fielen die politischen Anspielungen zu deutlich aus. Seit 1988 unterlag der Theatertext deshalb einem komplizierten Zensurverfahren. Vor allem lokale Parteifunktionäre in Dresden lehnten eine Aufführung strikt ab, da die Zuschauer Parallelen zwischen den Rittern und dem SED-Politbüro erkennen könnten. Das Dresdner Staatsschauspiel begann dennoch mit den Proben, die von der Staatssicherheit minutiös überwacht wurden. Das ist einer dieser Berichte, wo sich die Stasi in den Probeaufführungen sozusagen als Literaturkritiker versucht. Das sei nicht Heins stärkstes Stück und wenn Sie weiterlesen, es würde schon die Gefahr bestehen, dass kleinbürgerlich gesinnte Leute sich auf die Schenkel klopfen. Das Stück konnte gezeigt werden, allerdings wurden hier auch Teile zensiert. Der Satz "Für das Volk sind die Ritter ein Haufen von Narren, Idioten und Verbrechern" musste gestrichen werden. Auch einige lyrische Zeilen von Walter von der Vogelweide wurden aus dem Programmheft gestrichen. Die Uraufführung war ein großer Erfolg. Christoph Hein wurde später gefragt, wie er so präzise den Untergang der DDR in seinem Stück vorhersagen konnte. Daraufhin hat Hein geantwortet: "Es gibt den Satz von Wittgenstein, worüber man nicht reden kann, muss man schweigen. Das ist für die Wissenschaft absolut korrekt. Das ist in der Kunst ein bisschen anders. Da gibt es Dinge, über die ich nicht reden kann, aber man kann immer noch ein Lied dazu singen. Etwas sehr Unbestimmtes wie Trauer oder einen Kummer, den kann ich kaum in Worte fassen, aber mit Musik, Farben oder einem irrationalen Gedanken ausdrücken. Und so war auch das Ende der DDR ausdrückbar in poetischen Arbeiten, nicht aber in einer Rede. Wenn ich darüber eine Rede geschrieben hätte, hätte ich ganz sicher gesagt, es wird noch Jahre und Jahrzehnte so bleiben." So, wir kommen jetzt ins Jahr 1989 und zwar nach Potsdam zum Stück Der Revisor. Revisor oder Katze aus dem Sack beruht auf einer Verwechslungskomödie des russischen Schriftstellers Nikolai Gogol, die der ostdeutsche Autor Jürgen Groß auf die Verhältnisse in der DDR übertrug. Ein Strafgefangener mit dem Nachnamen Revisor, hier in Potsdam dargestellt durch Jörg Schüttauf, wird fälschlich für einen Abgesandten der Regierung gehalten. Die Spitzen einer Provinzstadt in der DDR, es war auch klar, welche gemeint war, also Bürgermeister, FDJ, Gewerkschaft, Parteifunktionäre, umschmeicheln ihn und denunzieren sich gegenseitig bei dem vermeintlichen Revisor aus Ost-Berlin. Wie bereits die Kostümentwürfe für die Angehörigen der Staatsmacht erahnen lassen, kommen diese Säulen der Staatsmacht in der Inszenierung nicht besonders gut weg. Das Stück thematisiert Schlendrian, politische Verlogenheit und Korruption in der Provinz. Trotz und gerade wegen des großen Publikumserfolgs wird das Stück nach der dritten Aufführung im Mai 1989 auf Druck der örtlichen SED-Führung abrupt abgesetzt. Das war, nachdem Günther Jahn eine Vorstellung besucht hatte, also der erste Parteisekretär, einen Wutanfall bekommen hatte und dann der Intendanz durchgestellt hat, dass das Stück abzusetzen sei. Die offizielle Version in der DDR-Presse, da hieß es einfach nur Spielplanänderungen. Kurz darauf sickerte aber auch im Westen durch, dass hier eine rigide Zensurpraxis in Potsdam stattfand. Wie sehr sich die lokalen Funktionäre entlarvt fühlen, zeigt eine von der SED-Kreisleitung darüber hinaus angeordnete Erziehungsmaßnahme. Die starteten nämlich eine Aktion mit dem schönen Titel Revisionssauber. Hier sollten sich nun die Mitarbeiter des Hans-Otto-Theaters über die Vorbildlichkeit der Potsdamer Funktionäre informieren, die sich ja diffamiert fühlten. Und noch in dieser Nacht, nach der dritten Vorstellung, wurde von der Partei diese Aktion Revisionssauber beschlossen. Damit setzten die Funktionäre unfreiwillig das Possenspiel auf der Bühne in der Potsdamer Realität fort. Potsdams Oberbürgermeister Manfred Bille bat etwa den Schauspieler Michael Walke, der im Stück den Oberbürgermeister gespielt hatte, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen, um seine falschen Auffassungen zu korrigieren. Das Schreiben wurde vom Empfänger jedoch nicht sehr ernst genommen und zur Erheiterung der Kollegen in der Theaterkantine verlesen. Die Kampagne geriet in der Tat zur Lachnummer, die Absetzung des Stücks und das politische Nachspiel wurden zum Stadtgespräch. Ein Meilenstein des Theaterschaffens in den späten 80er Jahren waren auch die 5 Teile der Wolokolamska Chaussee von Heiner Müller. Politische Tabuthemen wie die Staatssicherheit wurden etwa im 4. Teil Kentauren unverblümt angesprochen. Zitat: "Ich wachte morgens auf und alles war in Ordnung." So schildert Müller den Albtraum eines Bürokraten im Januar 1988. Die Kentauren erlebten ihre Premiere oder ihre Uraufführung in einer Lesung des Textes am Deutschen Theater Berlin. Selbst in der Hauptstadt der DDR war die Reaktion der Staatsmacht schwer einschätzbar. Müller erinnert sich: "In dieser Spannung habe ich Wolokolamska Chaussee im Deutschen Theater auf einer Sonntagsmatinee vorgelesen. Vorher musste ich den Intendanten darüber informieren, weil der Text noch für gefährlich galt. Dieter Mann war einverstanden. Es war eine atemlose Stille im überfüllten Zuschauerraum. Die Leute hielten noch im Januar 1988 nicht für möglich, dass so etwas laut gelesen wird. Auch ich hatte Schwierigkeiten, das zu lesen, ohne dass die Stimme zitterte." Allerdings sah man den Aufführungen nicht immer tatenlos zu, und das gilt vor allem hier für Potsdam. Eine Abordnung der Stasi-Hochschule in Potsdam-Golm störte verbal und handgreiflich eine Vorstellung der Kentauren am Potsdamer Hans-Otto-Theater und bedrohte die Zuschauer. So erinnert sich der Regisseur Bernd Weißig, Zitat: Wir haben am 8. März 1989 eine Vorstellung gespielt, die war ganz normal im Spielplan. Und wir sahen aber, als die Vorstellung begann, dass im Zuschauerraum kein normales Publikum saß, sondern nur junge Männer mit ganz kurz geschorenen Haaren. Die sahen aus wie Häftlinge. Und diese Leute haben auch sehr früh in die Inszenierung hineingerufen, in dem Sinne, wir kriegen euch schon, das habt ihr nicht umsonst gemacht, ihr Schweine. Solche Drohungen wurden ausgesprochen, sodass die Schauspieler während der Aufführung wirklich Todesangst bekamen und echt schockiert waren. Als der Vorhang sich schloss, war mein Ensemble schwer beschädigt. Anlässlich des 200. Jahrestages der Französischen Revolution im Jahr 1989 plante der Schweriner Schauspieldirektor Christoph Schroth eigentlich eine Inszenierung von Weiter, Weiter, Weiter. Das ist ein Stück von Michail Schatrow. Die Aufführung des Stückes wurde von der SED-Führung in Berlin jedoch verboten, da sich das Werk mit den Verfehlungen des sowjetischen Staatssozialismus auseinandersetzte. Als Ersatz entschied sich Christoph Schroth für die Inszenierung von Schillers Wilhelm Tell. Schillers Freiheitsdrama reflektiert den Unabhängigkeitskampf der Schweizer im 13. Jahrhundert. Es ist ein Schauspiel, das auch in der DDR als klassisches Erbe galt und dessen aktuelle politische Sprengkraft von den Kulturfunktionären völlig unterschätzt wurde. So erinnert sich der damalige Schweriner Theatermitarbeiter Jochen Kümmritz, heute Intendant, es war so einfach für die Funktionäre, einem Klassiker zuzustimmen, weil sie dachten, der spielt in der Schweiz. Der spielte aber natürlich im Hier und Heute und überall. Und man muss hinzufügen, im Jahr 1989 spielte es natürlich vor allem in der DDR. Die Inszenierung von Christoph Schroth versetzte das Stück mit zahlreichen Anspielungen in die DDR-Realität. Das gilt vor allem für die Figur des Landvogts Gessler, vor dessen Hut die Bürger salutieren müssen. Der Ausstatter Lothar Scharl sich setzte an die Stelle des Huts ein Bild des Landvogts, das fatal an das Honecker-Porträt erinnerte. Auch das Programmheft war mit Anspielungen ausgestattet. Die Schweizer Berge bilden eine Mauer als Symbol für den gefährlichen Weg in die Freiheit, ist auf dem Programmheft Icarus abgebildet. Die eigentliche Sprengkraft entfalteten aber die Zitate. Wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Reißt die Mauern ein, kein Stein bleibt auf dem anderen. Wir haben es aufgebaut, wir wissen es zu zerstören. Heiner Müller kommentierte das damals so: Friedrich Schiller ist der aktuellste Kabarettist zur Lage der Nation. Nicht allein das Sprechtheater, sondern auch musikalische Aufführungen bewegten die Menschen im Revolutionsjahr 1989. Legendär ist die Fidelio-Inszenierung von Christine Mielitz. Die Premiere am 7. Oktober in der Dresdner Semperoper spiegelt unmittelbar die Unruhe im Land. Das lag zum einen an Bühnenbild und Ausstattung, die deutlich an das Grenzregime der DDR erinnerten. Zudem fielen bei der Premiere und an den Folgetagen Bühnenhandlungen und Tagesgeschehen ineinander. Während der Premiere und ersten Vorstellungen von Beethovens Befreiungsoper zogen in Dresden wie im ganzen Land Bürger mit ihrem Ruf nach Freiheit durch die Straßen. Der Schriftsteller Martin Walser, der zufällig den zweiten Abend am 8. Oktober in der Semperoper erlebte, beschrieb die Atmosphäre. Zitat: Inszenieren und spielen die hier vielleicht so gut, weil sie wissen, warum sie etwas spielen? Das wäre eine Erklärung. Da auch die Kostüme anstrengungslos von heute waren, wirkte der Gefangenenchor am durchschlagendsten. Sicher auch, weil er ohne Gestendramatik eine ganz genaue Studie der Angst exekutierte. Jedes Wort wurde verstanden. Leise, leise, haltet euch zurück, ihr seid belauscht von Ohr und Blick. Dem ersten Auftritt des Chors folgte ein fast den Abend unterbrechender Beifall. Schräg unter uns in der Staatsloge wurde auch geklatscht. Ich glaube, Hans Modrow war dabei. Noch einmal eine solche Ovation am Schluss, als die Frauen, gekleidet wie heutige Dresdnerinnen, ihre aus der Haft entlassenen Männer abholen. In der Pause konnte man aber nicht aus der Oper hinaus. Die mächtigen Portale waren verschlossen. Wer hinaus musste, dem wurde aufgemacht mit dem Hinweis, dass er nachher nicht mehr herein könne. Die Kunst sollte an und für sich frei sein dürfen. Zu spät. Drinnen und draußen, Frühling im Herbst. Und diese legendäre Inszenierung hat bis vor circa anderthalb Jahren in dieser Ausstattung noch auf dem Spielplan der Semperoper gestanden.
Soweit der Vortrag von Jutta Braun. Wir vertiefen das Thema jetzt noch mit einer kleinen Podiumsdiskussion, in der zwei Zeugen der damaligen Zeit schildern, wie sie den 4. November 89 und auch dessen Vorboten wahrgenommen haben. Es sind Christian Steyer, ein Schauspieler, Komponist und Musiker aus der DDR, und Jutta Wachowiak. Sie spielte am Potsdamer Hans-Otto-Theater und dem Deutschen Theater in Berlin, wirkte auch in Film- und Fernsehproduktionen mit. Und sie war diejenige, die den Vorschlag für die Großdemonstration am 4.11. gemacht hatte. Dr. Peter Ulrich Weiß, Historiker am ZZF Potsdam, interviewt die beiden.
Ich bin noch ganz beeindruckt von den Ausführungen von Frau Braun über diese ganz vielfältigen künstlerischen und politischen Experimente und Aufbrüche. Eine Vielfalt und Bewegung, die ja offensichtlich Theater in Groß- und in Kleinstädten der DDR erfasst hatte. Wir wollen ja heute über die späten 1980er Jahre sprechen und diese Wechselwirkung von Politik und Theater, von Kunst und Gesellschaft. Frau Wachowiak, Sie haben ja in Berlin gelebt und Sie haben dort gearbeitet. Haben Sie eigentlich vom Theaterzentrum der DDR aus auch diese wachsende Experimentierfreude und diese Aufmüpfigkeit auch in den Theatern in der DDR-Provinz in den 1980er Jahren wahrgenommen?
Nee, ehrlich gesagt nein. Habe ich nicht wahrgenommen, weil ich wahnsinnig viel zu tun hatte. Man war schon sehr fixiert aufs eigene Haus. Und wenn man im Funk oder beim Drehen auf Kollegen aus anderen Häusern stieß, dann habe ich das immer als sehr angenehm empfunden, weil man da plötzlich mal einen Austausch erleben konnte, der sich außerhalb dieser Suppe befand, in der man sonst so saß. Also, dass da so eine Solidarisierung stattfand, ist mir persönlich dann erst aufgefallen, als die Sache einfach öffentlich wurde, als einfach kein Deckel mehr auf dem Ganzen sich mehr halten konnte. Und da verbrüderten sich irgendwie die Theaterleute aus dem ganzen Land. Und da gab es das nicht mehr, dieses Abgeschottetsein.
Sie waren ja seit 1970 am Deutschen Theater. 1984 gab es ja einen Intendantenwechsel. Für Rolf Rohmer kam der Schauspieler Dieter Mann. Wie war eigentlich das kulturpolitische Klima an den Ostberliner Bühnen in der Mitte der 80er Jahre?
Ich habe den Intendantenwechsel zum Dieter Mann hin als sehr angenehm empfunden und war davon ausgegangen, dass wir jetzt jemanden an der Spitze unseres Hauses hätten, der einfach weiß, wie das alles gewachsen ist und der eben auch weiß, dass bestimmte Äußerungen von Leuten, die also, weiß ich nicht, von jemandem Fremden als sehr feindlich aufgefasst wurden, die konnte er einfach zuordnen und wusste, mit wem er umgeben war. Und da war niemand dabei, dem er so hätte misstrauen müssen, dass er da irgendwelche Berührungsängste gehabt hätte. Das ist so nicht. Und insofern war ich einfach froh, weil ich dachte, wir haben jetzt jemanden gegenüber, mit dem man sich austauschen kann und der versteht, was man meint, wenn man eine Sache sagt, und dass man seine Fragen stellt, weil man eine Sache in Ordnung bringen will und nicht, weil man irgendjemandem schaden will. Also der gute Wille war ja immer oft bemisstraut. Und das ist ja besonders kränkend, wenn man es eigentlich gut meint und dann so abgeschmettert wird. Und die Gefahr bestand ja beim Dieter Mann nicht. Und dann hatte er ja auch relativ kurze Zeit danach Castorf mit ans Haus geholt, Heiner Müller mit ans Haus geholt, was natürlich dann eben auch ein Zeichen war der Öffnung und des Zulassens von Fragen. Und das war ja das, was man am meisten vermisst hat, dass eine Frage immer sofort als Angriff aufgefasst wurde.
Und wenn Sie so vergleichen nochmal, war in Berlin eigentlich mehr möglich als anderswo? War am DT mehr möglich als in anderen Theatern zu dieser Zeit?
Ich glaube, wenn man überhaupt Ja sagen kann, dann nur insofern, dass man möglicherweise in Berlin bei den Gesprächspartnern, also Partei und Staatsapparat, kulturell gebildetere und interessierte Gesprächspartner hatten, als möglicherweise die Kollegen, die in kleineren Städten da mitunter mit ziemlich Betonklötzen zu tun hatten, wo mit Argumenten schwer was zu machen war. Das war in Berlin vielleicht ein bisschen anders. Schwer war das sicher auch,
glaube auch, dass die Kollegen in der DDR draußen zum Teil eben Gesprächspartner hatten, denen man mit Argumenten nicht kommen konnte, die einfach ihre Anweisungen hatten und die haben die auch befolgt.
Bleiben wir noch einen Moment in dieser Zeit. 1985 kam ja Michail Gorbatschow an die Macht. Hatte eigentlich sein Kommen bestimmte Auswirkungen auf Spielräume, Freiräume, wagemutigere Aufführungen?
Na, wir haben ja vorhin gerade mitgekriegt, der Schadroff ist ja auch bei uns gespielt worden. Noch in Kammerstadt weiß ich, dass wir Schadroff gespielt haben. Überleg mal, da war ich ja von 68 bis 70. Das heißt, ich habe da ja in Kammerstadt eigentlich also ein geringes Rütteln an den Ketten auch schon mitgekriegt. In der Argumentation war es zu spüren. Also weil man ja sagte, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und das sollte man plötzlich nicht mehr sagen. Das war ja sehr offensichtlich, dass man damit sozusagen anecken konnte. Und das haben wir ja auch. Und ich weiß auch, dass es in der Akademie der Künste in den Sitzungen Auseinandersetzungen darüber gab, die aber eben immer alle stecken blieben. Eigentlich in der Tatsache, dass man sich darüber ausgetauscht hat und dass man sich da vergewisserte, dass alle der gleichen Meinung sind, wie dumm es ist, zu sagen, wenn unser Nachbar Malert müssen wir ja nicht auch renovieren oder umgekehrt. Ich weiß nicht mehr, wie der Hager das damals gesagt hat. Also wie dumm das ist, einen solchen sich ergeben habenden Umschwung einfach nicht ernst zu nehmen oder nicht einzubeziehen in die Entscheidungen, die dann getroffen werden. Das ist einfach blöd und unintelligent und dumm und das haben wir alle so gefunden und auch gesagt. Das war auch nicht schlimm, das konnte man sagen. Aber es hat natürlich nichts genützt. Also ich meine, heute kann man auch ganz viel sagen und es nützt nichts.
Für manche war ja das Theater in der DDR ein Ort der Ersatzöffentlichkeit, der Gegenstimmen, des künstlerischen Widerspruchs gegen ein kulturfixiertes, aber eigentlich im Kern oftmals eigentlich kunstfeindliches Regime. Für andere hingegen war das Theater und auch seine Mitarbeiter, wir haben es ja auch gehört, eigentlich lediglich eher ein Teil des staatlichen, hochsubventionierten Kulturbetriebs, der zwar Eigenlogiken folgte, aber eigentlich im Ganzen das System sogar eher stützte, als es stürzte. Wie würden Sie rückwirkend nochmal diesen Platz beschreiben, den das Theater sozusagen für die Gesellschaft der 1980er Jahre hatten? Also auch eine Zeit, die wir ja eher so mit Stagnation und auch schleichender Krise verbinden.
Ja, also die erste Hälfte der 80er war, ja, ich sag da immer so lauwarmes Gewässer, ne? Da gab es keine Hitze und kein Eis, da war das so lauwarm. Ich weiß noch, wir haben damals Stuart gemacht. Und Stuart, Maria Stuart, ist wirklich sehr, sehr lange im Repertoire geblieben. Wir haben es nach der Wende noch gespielt, das muss man sich mal vorstellen, 13 Jahre oder sowas war das im Spielplan. Und diese Aufführung hat unglaubliche Veränderungen erfahren. Plötzlich waren Sätze dabei, die bekamen einen ganz anderen Druck, wo man richtig merkte, unten, Milord von Burley, ich zweifle nicht, dass ein Gesetz ausdrücklich auf mich gemacht, verfasst mich zu verderben, sich gegen mich wird brauchen lassen. Das waren so Sachen, die fielen plötzlich auf andere Poren. Die Wahrnehmung änderte sich und damit änderte sich auch die Aufführung. Also bei keinem anderes Stück habe ich es so intensiv wahrgenommen wie gerade bei Stuart. Und Stuart ging halt wirklich durch diese ganze Zeit durch. Insofern dieses Sonderbare, es war ja wirklich ja, seltsam.
Herr Steyer, Sie waren Schauspieler im Theater und im Film, haben Regie geführt, Filmmusik gemacht. Waren die Theaterleute eigentlich in ihrem Tun kulturpolitisch subversiver, wagemutiger als beispielsweise die Film- und Fernsehschaffenden?
Ich kann das auch, wie Jutta Bachowiak, nicht so allgemein sagen, sondern immer eher für den Ort, wo ich gerade tätig war. Worüber wir hier sprechen, also wo Reibung entsteht und entstanden ist zwischen Kunst und Gesellschaft, dass das im Grunde genommen etwas sehr Glückliches war. Nicht, dass ich mir in irgendeiner Weise die DDR zurückwünschte. Ich war auch nie, muss ich ehrlich sagen, ein Freund der DDR. Das hat damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Wir waren alle nicht in den Pionieren, nicht in der FDJ. Und mein Vater war Pfarrer gewesen. Ich hatte da auch viele üble Sachen schon in meiner Kindheit erlebt, die die damaligen Herrscher abgezogen haben. Es gab natürlich auch ganz andere Seiten. Aber was ich sagen will, ist, dass diese Auseinandersetzung mit dem, was unliebsam war, man wusste, wogegen man war, was einen gestört hat und was dieses ungute Gefühl hervorrief, das waren konkretere Sachen. Heute ist es so, ich will mich nicht zurücksehnen danach, aber heute ist es so, dass es eine ziemlich unerträgliche Situation ist, die uns in vielem umgibt. Man weiß dieses und jenes, aber nicht den einen, der den schwarzen Peter hat, dem man sagt, du bist dran schuld. Es gibt natürlich diese Leute, die das machen, und das ist eigentlich immer schrecklich. Diese monokausalen Hinweise, die stimmen so gut wie nie. Das machen die Demagogen und die Dummen, und die haben jetzt Hochkonjunktur. Die Dummheit ist unerträglich. Es gab zu DDR-Zeiten auch genügend Dummheit. Aber was wir hier beleuchten gerade, das war eben etwas, das kann auch etwas Glückliches sein, wenn man etwas benennen kann. Man weiß wirklich, wo mich jetzt der Schuh drückt. Und ich darf es eigentlich nicht sagen, und ich sage es aber trotzdem, und ich sage es auf meine Weise. Und heute ist, wo mich der Schuh drückt, das ist ein so umfängliches Ding. Und insofern will ich sagen, das war ein gewisses Glück im Unglück. So empfinde ich das.
Also wenn wir nochmal zum Theater zurückgehen und da mal vielleicht nochmal ganz konkret werden, wo eigentlich die Quelle sozusagen für diese gelegentliche Sprengkraft zu suchen ist, von der wir ja auch erfahren haben. Wo muss man die eigentlich Ihrer Meinung nach ansetzen? Waren es speziell die Stücke? Waren es vielleicht mehr die Inszenierungen? Oder war es auch das Schauspiel?
Ich glaube sowohl als auch. Wie gesagt, ich war dabei, ich habe mit Bernd Weißig Wolokolamska Chaussee gemacht und die Festung an den Kammerspielen. Und da waren es natürlich die Stücke. Und ich denke auch die Inszenierungen, die einfach das auf die Bühne brachten, was brisant war, was uns beschäftigt hat. Das ist ganz klar. Das Theater hatten ja viele Sachen und es liefen ja parallel auch andere Sachen. Aber in diesen beiden Arbeiten weiß ich, dass wir uns ganz heftig damit beschäftigt haben, was wir da sagen wollen. Und was sehr interessant war, gerade Wolokolamska Chaussee passierte ja in den Endzeiten, 86 bis 89. Jedenfalls am Ende, was vorhin erwähnt wurde, als diese Vorstellung gestört wurde, da war das dann eine sehr heiße Phase. Und ich weiß noch, dass die DDR-Verantwortlichen sich selbst nicht mehr einig waren. Man könnte das so ungefähr zusammenfassen. Ich glaube, es war der Rat des Bezirkes, Abteilung Kultur, der Meinung war, wir müssen jetzt darüber reden. Das muss jetzt Debatte sein. Das muss also erlaubt werden, dass das gespielt wird. Sonst ist alles zu spät. Und die andere Seite, Partei, Bezirksparteileitung, die waren der gegenteiligen Meinung, wenn wir darüber reden, dann ist alles zu spät. So konnte sich das widersprechen. Das war total verunsichert. Ich meine, diese unterschiedlichen Reaktionen sind ja für mich immer auch sehr interessant. Ich meine, deshalb ist auch mit den Leuten, die aus der DDR weggegangen sind oder nicht weggegangen sind, die müssen nicht unbedingt so verschieden gewesen sein in dem, was sie unangenehm empfunden haben. Ich bringe das immer gerne in so ein Bild, wenn irgendwo in einer Familie oder in einem Raum oder in einem Team oder einem Kollektiv unangenehmes Klima ist. Und da sagt einer, also hier stinkt es, ich hau ab, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich gehe jetzt raus. Und ein anderer sagt, weil es ihm auch stinkt, sagt, also bevor hier nicht Tacheles geredet wird, verlasse ich den Raum nicht. Sowas interessiert mich immer, wie Menschen eben einfach auf das gleiche Unwohlsein unterschiedlich reagieren.
Frau Wachowiak, nochmal eine Frage, die an das Vorherige auch nochmal anknüpft. Gab es eigentlich sowas innerhalb des Schauspielens wie eher systemkonformes oder systemkritisches Spielen? Ist das
also ja, denkbar? Das stimmt. Als ich hier noch in Potsdam war, habe ich ein paar Mal solche Stücke gespielt. hinter denen ich gar nicht stehen konnte und wo ich mich genierte und wo mir das peinlich war. Das ist so. Und ja, die habe ich aber trotzdem gespielt. Und kann ja nicht sein, dass ein Schauspieler, der eine Rolle da spielt, hinter der er nicht steht, dass das nicht unten gemerkt wird. Das kann ja gar nicht sein. Und darum waren die Stücke ja meistens nach 8 Vorstellungen weg und dann hatte sich der Fall erledigt und dann war wieder was Schönes und dann, ich war jung, ich war ehrgeizig, ich habe da hintereinander weggearbeitet.
Herr Steyer, von Seiten der Partei und der Kulturfunktionäre, das haben wir ja auch bei Frau Braun gehört, wo der Kulturbetrieb immer wieder mehr oder weniger dicht auch überwacht und gegebenenfalls auch mal reglementiert. Haben Sie denn selbst auch eben so Kontrolle, Zensur, Überwachung, Beeinflussung erfahren? Und wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, das gab da natürlich Kontakt und wir wurden dann auch mal zu einer Ausstellung eingeladen, so einer internen Ausstellung, wo die Staatssicherheit uns gezeigt hat, was der Klassenfeind alles für raffinierte Methoden hat, um die Menschen zu betrügen und reinzulegen und zu hintergehen und zu missbrauchen und so weiter. Wurden wir immer eingeladen. Aber sonst, ich meine, nach dieser besagten Vorstellung, wo die dann waren, die haben sich ja nicht zu erkennen gegeben. Bernd Weißig hat dann durch wirklich ganz geschickte Manöver genau rausgekriegt, wer das war und wo die alle herkamen. Aber die haben sich ja, also, als ich da in dem Gespräch danach sagte, das scheint ja abgesprochen, also das ist ja eine Unverschämtheit und so, als ich sowas gesagt habe. Und vorher ging es auch so, also Herr Steyer, das hätten wir ja von Ihnen nie gedacht, dass Sie sich zu sowas hergeben und so. Das war sehr, sehr unangenehm und ich habe mich sehr aufgeregt, aber ich habe mich nicht so bedroht gefühlt, dass ich dachte, jetzt geht's ab und Sie holen mich morgen ab. Aber das war schon sehr unangenehm böse.
Ja. Ja. Frau Wachower, haben Sie eigentlich so Verbote oder Eingriffe erlebt und wie sind Sie und vielleicht auch betroffene Kolleginnen und Kollegen damit umgegangen?
Ja, ich bin eines schönen Morgens zur Probe gekommen für Paul und Paula, hatten wir probiert. Und da war die Requisite dabei, alles abzuräumen. Und da habe ich gesagt, was ist? Und da haben sie gesagt, ja, wir sollen abräumen. Aha, ja. Keiner wusste, was los war. Und da bin ich zum Intendanten gegangen und habe gefragt. Und da sagte der, er wäre es nicht gewesen, der das angeordnet hat. Ich sage, wieso, woher haben denn die Kollegen von der Requisite dann... Die haben gesagt, sie sollen abräumen. Und dann habe ich mir einen Termin im Ministerium besorgt und bin da hingegangen. Die betreffende Kollegin, die da verantwortlich war, hatte sich gerade das Bein gebrochen. Ich sehe die noch mit dem Bein auf dem Tisch. Tat mir sehr leid, aber ich habe gesagt, ich möchte so gerne wissen, warum wir nicht weiter probieren dürfen. Mein Intendant sagt, er sei nicht derjenige, der entschieden hat, dass es nicht mehr weiter probiert werden darf. Und dann hat sie gesagt, sie sei es auch nicht gewesen. Ja, und da habe ich gedacht, jetzt bin ich endgültig bei Kafka gelandet und habe gesagt, ob sie denn noch irgendwelche anderen Türen mir nennen könnte, an die ich klopfen kann, um herauszufinden, wer es denn veranlasst hat, dass unsere Requisiteure unsere Spielklamotten wegräumen sollen. Ja, das kann sie sich nur denken, weiß es aber nicht. Ich sage, na dann sagen Sie mir doch mal, was Sie denken. Also sie tippt ein bisschen auf Bezirksleitung. In die Bezirksleitung bin ich nicht gegangen, sondern bin nochmal zu meinem Intendanten gegangen und habe den gefragt und habe gesagt, wenn Bezirksleitung, dann riecht es doch ein bisschen nach Herrn Naumann, Konrad Naumann. Weil da war ja schon durchgesickert, dass der Plenzdorf in Berlin überhaupt nicht duldete. Plenzdorf und Berlin gibt es nicht, das kommt einfach nicht in Frage. So, basta. Und mit dieser schönen Ruhe, die so jemand hat, der einfach nur sagen muss, was gemacht wird, und dann wird das auch gemacht, mit dieser schönen, befestigten, unerschütterbaren Ruhe, konfrontiert, habe ich dann gedacht, der bin ich nicht gewachsen. Dieser Ruhe bin ich nicht gewachsen. Mit meinen Zitternden und Bebenden mache ich mich da zum Klops. Und das hatte ich dann nicht vor. Und ich meine, der Wahnsinn hatte sich ja vorher schon entblättert. Was sollte ich da jetzt noch? Jedenfalls, das war sozusagen ein am eigenen Leibe erfahrenes Vorgehen oder Vergehen. Vergehen ist so schön. Vorgehen, ja.
Wir machen mal einen Sprung jetzt in das Jahr 1989. Mit Beginn des Jahres wuchsen sich ja diese allgemeinen politischen Krisenphänomene langsam zu einer wahren Gesellschaftskrise aus. Also Stichwort Kommunalwahlen und Ergebniswahlfälschung, dann Flucht- und Ausreisewelle, die Niederschlagung der Demokratiebewegung in China. Wie haben eigentlich die Theaterleute das so wahrgenommen? Hatte das bestimmte Folgen, Auswirkungen auch auf das eigene Theaterschaffen oder vielleicht auch einfach nur simpel auf das Private? Herr Steyer?
Ja, ich weiß nur, wir waren da gerade mit der Festung am Deutschen Theater da. Und ich weiß, dass in der Kantine da unten, es wurde immer zu darüber gesprochen, immer an den Tischen, man sprach nur über die politische Situation, es war alles heiß.
Ja, ich rannte ja damals schon mit meinem neuen Forum rum, weiß ich, und sammelte Unterschriften und so, und ich hatte auch Schiss. Ja, das und hatte auch meinen Kindern gesagt, was sie machen sollen, wenn ich nicht nach Hause komme. Also das hatte ich so geklärt. Und das war eine wahnsinnig aufregende Zeit und ich bin zunächst ganz absichtsvoll losgelaufen. Das weiß ich noch genau, dass ich dachte, das ist jetzt eine Frage, die auf den Tisch muss. Und wenn die bestreiten, dass die auf den Tisch muss, dann hat sich der Fall hier erledigt. Also da war ich wirklich überzeugt. Irgendwann fing ich dann auch an zu strudeln, weil ich mich natürlich völlig übernommen hatte. Aber dann wiederum, als das dann für unser Land stand, später nochmal, da bin ich dann nochmal mit Christa Wolf zusammen in Gang gekommen und habe dann, wissend eigentlich, aber da wollte ich dann eigentlich nur noch ein Zeichen setzen, dass ich meinen Protest der Umordnung der DDR galt und nicht ich darin ein Bedürfnis zu erkennen geben wollte, dass wir wie die Bundesrepublik werden. Also das ist eindeutig so gewesen.
Hatten Sie eigentlich noch vor dem Herbst 89, hatten Sie da eigentlich Kontakte so zu der Berliner Oppositionsszene, zu kirchlichen Oppositionsgruppen?
Ganz sporadisch, ja, hatte ich, weil ich in der Sophienstraße wohnte und damals war der Pastor Passauer. Um uns herum wohnten Leute, wir hatten uns zusammengetan im Haus und ein paar Häuser weiter und Seidels wohnten auch damals, die dann im neuen Forum sehr aktiv waren und so. Und so ist es tatsächlich einfach durch Bekanntwerden miteinander und durch immer ja auch größer werdendes Vertrauen. Also man wurde dann auch kühner und hat sich gedacht, wenn jetzt hier irgendein Miststück dabei ist, dann soll er, dann das muss jetzt auf die Tagesordnung, ist jetzt egal.
Hatten Sie Kontakte zu Oppositionskreisen? Sie entstammen ja auch einem Pfarrershaushalt.
Ich meine, ich habe im Freundeskreis und war dann auch mit bei der großen Kundgebung, aber ich habe nicht direkt jetzt aktiv, sondern über die Arbeit, über die Inszenierung und so weiter habe ich mich eingebracht, wie immer. Ich habe immer da meine Meinung vertreten und auf den verschiedensten Feldern, auch zum Beispiel ganz einfach in der Schule. Mein Sohn kam gerade in die Schule und es war Oktober 89. Das war für mich auch so phänomenal. Dann wurden alle in die Pioniere aufgenommen. Das zeigt eben auch ein Bild der, sagen wir mal, von, was ist es, Verängstigung oder so, von den Menschen. Es gingen noch bis auf einen anderen Jungen, meinen Sohn, alle traten in die Pioniere ein. Und im Dezember, das war zwei Monate vorher, und im Dezember wollte natürlich keiner mehr was davon wissen. Und das hatte gar keine Bedeutung, obwohl Pioniere ja, das war ja die junge Generation dieser Nation, dieses Staates, das hatte eine große ideologische Bedeutung. Obwohl in Ungarn schon und in der Tschechei, in Prag, die Leute in die Botschaften gingen, ohne Not, man hätte das ohne weiteres machen können. Das hat mich sehr erschreckt, dieser Automatismus, wie die Menschen selbst dort noch dem gefolgt sind, bis es dann wirklich überschwappte, dann waren auf einmal alle dabei. Und den Mut haben wirklich die wenigeren aufgebracht. Und das ist aber wahrscheinlich immer so in der Geschichte gewesen. Ich will jetzt nicht gegen irgendjemand polemisieren, aber das ist schon ein bisschen, ja, so sind wir Menschen. So, das ist schon ein bisschen erschreckend, und wieso Sachen oft im Selbstlauf und Selbstzensur und was es alles gibt, das sind ja alles Sachen, die gibt es heute auf anderer Ebene genauso. Das ist sehr menschlich, aber das ist etwas, was mich auch sehr interessiert.
Herr Steyer, am 14. Oktober 1989 fand ja am Deutschen Theater in den Kammerspielen die Premiere von dem Stück Die Festung statt von Werner Buß mit Jan-Josef Liefers in der Rolle des Leutnant Drogo. Sie haben ja da zusammen mit Bernd Weißig wieder Regie geführt, und das war ja nach einem Stück von einem italienischen Dramatiker aus dem Jahr 1940, und da geht es ja auch um eine Festung, um eine Festungstruppe, den quasi der Sinn der Verteidigung gegen äußere Feinde quasi abhanden gekommen ist und die quasi nur um ihrer selbst willen existiert. Sozusagen diese parallelen Assoziationen zur damaligen Gegenwart lagen ja irgendwie auch auf der Hand. Haben eigentlich diese äußeren Entwicklungen, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, haben die eigentlich die Proben, die Inszenierung und auch die Premiere beeinflusst? Das waren ja immerhin 7 Tage nach diesen Unruhen rund um den 40. Jahrestag der DDR. 5 Tage nach der großen Demonstration in Leipzig.
Ja, wir hatten auch das Gefühl, dass wir fast ein bisschen zu spät kommen. Also in der Vorbereitung, alles war schon von äußerster Brisanz, aber hat einen eigentlich die Straße dann und die Geschichte auch überholt. Und die Welle, die kam dann, wir mussten da nicht mehr so gegen Mauern anrennen mit dem, was wir wollten, obwohl das natürlich schon gemeint war. Nichtsdestotrotz ist das natürlich, wie was ich vorhin schon sagte, ein allgemeines Ding, dieses Feindbilder schaffen und sich Motivierungen erhalten und die dann jenseits von Realitäten weiter existieren und das Verhalten und Befehle und Gehorsam auslösen und funktionalisieren, und da wo dann so wirklich Schattenreiche, die sehr mächtig sind, entstehen und sich wie ein Nebel über alles legen. Und dass diese Gefahr besteht natürlich immer wieder und überall, wo in welcher Weise auch immer Feindbilder bemüht werden, das ist ja in der jetzigen Zeit, erlebt man da, hört man ja immer zu Schreckliches aus allen Ecken der Welt.
Frau Wachowiak, einen Tag nach der Premiere von Die Festung fand ja in Berlin am DT sozusagen das große berühmte Treffen der Theaterleute der DDR statt, wo ja aus den ganzen Teilen des Landes mehrere hundert Teilnehmer angereist kamen. Wie war da eigentlich die Stimmung unter den Anwesenden?
Ich glaube, einen ziemlich großen Raum haben auch eingenommen die Gedächtnisprotokolle der in den Nächten 7. 8. Oktober in Berlin zugeführten protestierenden jungen Leute. Die wurden da damals gesammelt, und einige von denen waren auch bei uns aus dem Theater, und die haben dann da kundgetan, was ihnen passiert ist und wie sich das alles abgespielt hat. Und da ist ja so sehr offenbar geworden, wie sehr die schon an dem Land hingen. Weil die Tatsache, dass die Bilder aussahen wie in Chile, so ungeheuerlich fanden, das verrät ja, dass sie da echt nicht mit gerechnet haben, dass ihrem Protest auf diese Weise begegnet wird, ja. Und da ist so viel Porzellan zerschlagen worden, und ja, da kann man jetzt ja nur noch sagen, ja, so war's. Und naja, und dann hatte ich ja an diesem Morgen ja diesen Zettel bei mir im Briefkasten vorgefunden, der offensichtlich von Seidels war, die bei mir in der Straße wohnten, dass eben der Verband Bildender Künstler einen Vorschlag macht, dass man am 4. November sich treffen sollte. Und das habe ich dann davor gelesen, und das war, also, ich konnte spielen, was ich wollte. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Applaus wie an der Stelle. Und dann kam Gysi, der sich auch im Zuschauerraum befand, und sagte, Moment, es gibt ja das Recht auf Demonstration, das hatten wir irgendwie alle längst ausgeblendet, aber es gibt eine Frist, und er wisse jetzt nicht aus dem Kopf die Genehmigungsfrist, sodass er den 4. November für fragt, amtlich hält. Aber wir sollen uns erkundigen, nächsten Tag, da sind die dann auch hin und haben sich erkundigt und dann war die Frist unterschritten. Also wir hätten eigentlich erst 2 Wochen später demonstrieren dürfen, das muss man sich heute mal vorstellen. Am 9. ist die Mauer gefallen und am 4. war die Demo und sie sind dann da, dieses Komitee, wir haben uns dann die Arbeit geteilt, waren ja alles vollkommen verrückt. Ich war schon in dieser Kommission, die diese Übergriffe der Polizei zu überprüfen hatte und aufzuarbeiten hatte und im Theater gab es eine Kommission, die sich um die Vorbereitung zum 4. kümmerte. Die sind dann zum Polizeipräsidenten Rausch gegangen und haben bei dem erbeten, das ist jetzt rum in der DDR und in der Welt und wir können das jetzt nicht mehr zurückdrehen. Der hat dann gesagt, okay, können wir am 4. machen. Und so ist es dann eben auch geworden. Und da es einer von meinen schönsten Tagen in der Welt in meinem Leben war, bin ich schon sehr froh, dass die Mauer erst am 9. gefallen ist.
Landesweit sehr bekannte Schriftsteller und Theaterleute haben ja dort vorgetragen. Das ist ja inzwischen auch sehr gut dokumentiert, ja. Heiner Müller hat ja an diesem 4. November auch einen eher etwas umstrittenen Auftritt, auf dem er dann, was ja die Zuhörer sehr überrascht oder irritiert hatte, quasi einen ihm zugereichten Aufruf zur Gründung unabhängiger Gewerkschaften vorgetragen hat. Mhm. Dafür hat er dann auch Pfiffe und im Nachhinein ein bisschen polemische Häme geerntet. Wie haben Sie das eigentlich sozusagen, seinen Auftritt, ja, ich meine eher als eine der wichtigsten Stimmen des DDR-Theaters auch empfunden oder wahrgenommen?
Naja, aber er war auch nicht nur die wichtigste, sondern auch die eigenwilligste Stimme. Und wenn der nicht in Form war oder wenn der gerade was anderes vorhatte oder wenn er dem Whisky zugesprochen hatte, war der nicht, wollen wir mal sagen, so diszipliniert, dass er sagte, das darf ich jetzt mal nicht, es ist hier eine wichtige Stelle, wo ich möglicherweise gebraucht werde. Ich höre dazu die verschiedensten Spekulationen, wie das vor sich gegangen sein soll. Ich war nicht hinter der Bühne, ich habe davor gestanden und zugehört und war nur erstaunt. Und es war so eine Ratlosigkeit, die, wollen wir mal sagen, nach so 20 Metern Umkreis zu diesem Podium sich dann so veräppte und im 40 Meter Umkreis dann schon in Protest umformt. Also vorne standen die, die was erwartet hatten und die Erwartung ganz und gar nicht eingelöst fanden. Und ein bisschen weiter weg horchten die, ohne zu wissen, um wen es sich da handelt. Also sozusagen ohne diese Demut vor einem hohen Geiste, sondern einfach nur zuhörend, was da absondert. Und da war die Reaktion eben bös. Die wollten jetzt von freien Gewerkschaften stören. Die wollten jetzt einfach wissen, geht es jetzt hier los oder nicht, ja? Und mit solchen eher vernunftbetonten Schritten konnten sie sich so nicht anfreunden. So habe ich es jedenfalls für mich gedeutet. Ich glaube, dass die Auffassung allgemein die war, dass man auf Aggressivität verzichtet. Also das war ziemlich einvernehmlich. Und ich glaube, dass das nicht nur aus Feigheit so war, sondern um die Seriosität zu unterstreichen, die der Protest gemeint hat. Die Tatsache, dass dann ja nach 1990 der 4. November viele Jahre völlig unbeachtet blieb als irgendein Erinnerungspunkt, die hängt ein bisschen damit zusammen. Und das war was, was mich auch furchtbar gekränkt hat und was ich auch ganz und gar dumm fand, weil sich natürlich verriet, dass diese Courage, die wir damals aufgebracht haben, die man aber auf keinen Fall irgendwie mit irgendwelchen terroristischen Ambitionen in Verbindung bringen konnte, die Solidität, die sich da in diesem Tatbestand sozusagen verrät, die war nicht angenehm. Das war dann eben staatserhaltend und staatserhaltend war ja kurze Zeit danach ein Vorwurf. Und es hat mich insofern furchtbar gestört. Das fand ich so grässlich als Erfahrung und so dumm von den Siegern. Ja, alle Sieger sind dumm. Die Sieger sind immer so dumm. Die zertöppern immer alles, anstatt zu fragen, ob nicht auch ein paar Erfahrungen, die da gemacht worden sind, auch zu brauchen sind in dem, was wir jetzt miteinander auszufechten haben. Das kann ich nicht verstehen. Das ist einfach dumm. Anders kann ich es nicht nennen. Und dazu gehörte eben auch dieser 4. November und dazu gehört auch die ganze Kampagne gegen Christa Wolff für mein Empfinden. Das finde ich alles nicht zu entschuldigen. Echt nicht.
Im Hörsaal erinnerten sich die Schauspieler Jutta Wachowiak und Christian Steyer an die letzten Tage der DDR und die Protestaktion am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz. Sie beantworteten die Fragen des Historikers Dr. Peter Ulrich Weiß. Das war ein Mitschnitt der Veranstaltung vom 13. Oktober 2016.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.